neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen. Und ja, schön, dass ihr alle da seid, wieder da seid. Im neuen Jahr zu der jetzt wirklich regulären neuen Folge von einem Rollenspieler, der seine Geschichte erzählt. Und dieser Rollenspieler ist kein geringerer als Olaf. Hallo, Olaf.
Ja. Hi, danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Ich bin gespannt auf deine Fragen.
Ja, die Fragen, du hast ja im Vorfeld schon ein bisschen erzählt. Du hast auf jeden Fall schon reingehört und die eine oder andere Frage wird dir ja bekannt vorkommen. Und wir wollen auch gar nicht so lange schnacken, also im Vorfeld, wie immer eigentlich. Wie bist du zum Pen and Paper gekommen?
Wie bin ich zum Pen and Paper gekommen? Ja, das war tatsächlich sehr, sehr früh und das war also früh in meinem Leben. Ich bin jetzt im Januar 50 geworden und habe tatsächlich mein persönliches Jubiläum mit 40 Jahre Rollenspiel dann jetzt dieses Jahr im Sommer. Ich bin über das Schwarze Auge damals zum Rollenspiel gekommen. Das habe ich damals über einen Schulfreund, der hatte mir das irgendwie ausgeliehen und irgendwie hat mich das sofort am Haken gehabt. Und dann bin ich relativ schnell bei uns hier auf dem Dorf in einen Spielwarenladen und habe mir da das Basisspiel vom Schwarzen Auge gekauft.
Also die erste Ausgabe.
Auch nicht geschehen.
Ja, sehr schön. Also auch wieder DSA.
Tatsächlich die Erstausgabe. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass dieses Abenteuer-Basisspiel damals ja irgendwie in kurze Zeit nach der Erstveröffentlichung nochmal in einer grafisch zensierten Version rausgekommen ist. Ich hier auf dem Dorf, obwohl DSA damals quasi schon ein Jahr draußen war, als ich das gekauft habe. Hier auf dem Dorf hatten sie immer noch eine Kiste von der ersten Auflage stehen, wo der Ork Silvana noch an die Wäsche geht.
Okay, krass. Also die ist heute auf jeden Fall ein bisschen was wert, schätze ich mal.
Ja, tatsächlich.
Ja. Und die hast du dann auch immer noch?
Die habe ich auch immer noch. Ich habe mir allerdings dieses Basisspiel dann auch im Laufe der Zeit noch zweimal gekauft, weil die Erstausgabe tatsächlich inzwischen ziemlich zerlesen ist.
Mhm. Ja gut, das kann man ja verstehen. Wenn die so oft gebraucht worden ist, wieder zurück in den Schrank und wieder raus und aufgeklappt und das wissen wir alle, die Bücher machen das dann irgendwann nicht mehr so lange mit, gerade so die 40 Jahre alt sind, ne? Muss man auch dazu sagen.
Ja, und nee, als aber auch, Spiel ist man halt auch nicht so wirklich, geht man nicht so richtig gut mit den Sachen um.
Ja, heute hat man da ein bisschen anderes Verständnis für, ne? Ja, genau. Ist ja so. Ist ja nicht nur mit Büchern so, ist ja auch mit, wenn wir alle gewusst hätten, dass die Pokémon-Karten, was ja jetzt momentan so durch die Decke geht, so erfolgreich und so viel wert sind, dann hätten wir die heute alle noch. Und ja, aber das ist halt leider so, ne?
Ja.
Ja, DSA ist ein, höre ich jetzt immer wieder. Und was fasziniert dich so an der Welt von DSA? Oder was hat dich so fasziniert? Was hat dich gefesselt?
Also die Faszination ist tatsächlich heute immer noch da. Und ist auch über die ganzen Jahre nie verschwunden. Und das, was meines Erachtens den Unterschied von DSA zu fast allen anderen Rollenspielen ausmacht, ist dieser Aspekt der lebendigen Geschichte, dass diese Hintergrundwelt in diesen 40 Jahren wirklich kontinuierlich weiterentwickelt worden ist. Mhm. Und dadurch, dass ich das diese 40 Jahre jetzt wirklich auch kontinuierlich mitgemacht habe, ist das in meinem Kopf fast wie eine parallele Lebensgeschichte, die da irgendwie mitläuft. Und ich muss da, also vom Gefühl her ist Aventurien einfach ein zweites Zuhause auch geworden.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es war bei mir am Anfang meiner Rollenspielkarriere auch so. Wir spielen wöchentlich, auch heute noch. Und wenn ich dann mal nicht konnte oder wie gesagt, Schichtarbeit, wenn ich dann Spätschicht hatte oder danach die Woche vielleicht auch nicht konnte aus persönlichen Gründen oder whatever, da hat was gefehlt. Irgendwann, ne? Also das war schon ja, einmal von der realen Welt mal abschalten, also ne, weg und mal nicht an persönliche Sachen denken, sondern an die Sachen, die mein Charakter gerade will. Ne? Also das war schon, und was auch in Aventurien so passiert, ja, faszinierend. Also die Welt, wie du schon sagst, lebt auch immer noch weiter und auch, alleine auch schon durch den aventurischen Boten. Hatten wir ja auch in der Folge mit Christian, dass der da immer noch für schreibt und diese Faszination für DSA. Ja, ich kann es verstehen, definitiv. Die Welt ist eine absolut tolle Welt und ich glaube auch für viele weitere Rollenspiele an sich Vorbild, was man, glaube ich, so sagen kann.
Ja, sicherlich ein Vorbild, wobei mir gerade kein System einfallen würde, was sich DSA und Aventurien wirklich als Vorbild genommen hat.
Das,
Und
die werden es wahrscheinlich nicht gesagt haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Welten oder Ideen auch daraus resultieren, kann ich mir gut vorstellen, weil es auch mit eines der ersten ist, so, ne?
ja, mir fällt halt schwer zu beurteilen, was für einen Impact DSA wirklich international gehabt hat, ja, weil muss man ja auch, das gehört ja zur Wahrheit dazu, sagen, die meisten Rollenspielsysteme, die wir so spielen, sind ja nicht originär deutsch, sondern kommen irgendwie aus dem internationalen Raum. Insofern weiß ich immer nicht, was da wirklich ja, in anderen Ländern von angekommen ist. Auch wenn natürlich DSA ja auch in diverse Länder auch übersetzt worden ist und ja auch Ulysses da gerade in den letzten Jahren auch international viel tätig war. Aber ja, ich weiß halt nicht, ob ich jetzt, was weiß ich, wenn ich in Schweden irgendwen frage, ob der dann unbedingt damit was anfangen kann.
Ja gut, das ist das vielleicht richtig. Dieses internationale Ding ist sowieso schwierig allgemein. Ich höre es immer wieder von den Gästen hier, dass das in Deutschland ist halt Rollenspiel, Pen and Paper eine Sparte für sich. Und ja, damit so erfolgreich zu sein, dass man da wirklich von leben kann, ist schwierig. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. DSA, dein erstes System. Gab es da noch mehr, was du gespielt hast über die 40 Jahre? Ist eine lange Zeit.
Ja, massig. Also ich habe in Vorbereitung hier auf den Podcast auch mal, bin ich mal durch meine Regale hier durchgegangen. Also ich habe jetzt 21 Systeme hier stehen, die ich auch alle gespielt habe. Und habe sicherlich auch noch einige gespielt auf Cons und in nur kurz bestehenden Gruppen und so, die ich halt nicht direkt hier stehen habe, aber so nach DSA ging es dann irgendwann mit D&D weiter und dann kam AD&D irgendwann und dann kam Shadowrun und Cthulhu und Traveller haben wir gespielt und MERS haben wir gespielt und Warhammer haben wir gespielt, Harnmaster haben wir gespielt. Also das ist wirklich in diesen 4 Jahrzehnten sind eine ganze Menge Systeme irgendwie mir durch die Finger gegangen und ja, da habe ich halt auch gemerkt irgendwie, dass grundsätzlich, also was ich grundsätzlich an DSA tatsächlich auch Besonderes habe. Ja, also es gibt ganz viele tolle Systeme und auch ganz viele tolle Hintergrundwelten, Aber dieser Aspekt, dass die Welt nicht quasi weiterentwickelt wird, also das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal.
Okay, du hast gesagt 21 Systeme. Nimm mir mal die Top 3 deiner Systeme außer DSA.
Außer DSA. Also ganz, ganz vorne ist tatsächlich Warhammer Fantasy. Das spiele ich unheimlich gerne. Pathfinder wäre da noch zu nennen, was sich gerade in den letzten Jahren echt toll entwickelt hat. Was ich ein unfassbar tolles Rollenspiel finde, ist Numenera.
Numinera. Okay, das sagt mir nichts.
Das ist ein Rollenspiel, was irgendwie einige Jahrtausende in der Zukunft spielt, nachdem unsere Zivilisation und auch, ich glaube, die nächsten 5 oder 6 Zivilisationen schon alle untergegangen sind. Und diese Welt ist sehr, es ist eine Mischung aus Fantasy und Science Fiction letztlich. Also du lebst in einer Welt, die grundsätzlich ein Fantasy-Setting hat, aber du wirst halt immer wieder mit technischen Artefakten aus der Vergangenheit und Psionik und allem Pipapo konfrontiert. Und hat ein sehr schlankes, elegantes System, finde ich. Und die Welt ist toll und es macht wirklich, wirklich Spaß. Ich leider nicht so oft spielen, weil es auch schwierig ist, dafür Leute zu finden, ist klar. Aber kann ich nur jedem wirklich wärmstens ans Herz legen. Ist auf Deutsch hier bei Uhrwerk erschienen.
Ja, ich hab's gerade hab's jetzt gerade parallel gesucht, damit ich das gleich auf dem Schirm habe. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schön illustriert, auf jeden Fall schon mal aus, auf den Bildern, die ich gerade schon mal so
Ja,
flüchtig gesehen
das
habe.
Artwork ist toll.
Und werde ich mir auf jeden Fall auch angucken, definitiv. Ist ja sowieso immer diese schöne Systeme kennenzulernen von euch Gästen. Und da kann ich auch wirklich an alle appellieren. Ich finde das immer ganz, ganz toll. Also mein Regal, was da oben hängt, das wird nicht reichen auf Dauer. Und ja, sehr schön, sehr schöne Sache. 21 Systeme im Schrank stehen. Wahnsinn.
Ja, allein DSA, ich meine, es sind jetzt 5 Editionen, allein DSA macht bei mir 2 Billigregale aus.
Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja gut, die Systeme. Und dann die ganzen Zusatzbücher, das muss man ja auch dazu sehen, ne? Ja, das ist schon krass. Wenn ich mir dann angucke, ich habe die Wege der Zauberei bei mir zu Hause stehen von DSA für 4.1 und Zoon Botanica als Buch. Und das sind ja schon Klopper, das sind ja schon richtige Dinger. Und ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Da möchte ich gerne ein Bild von haben, wenn du das mir mal eins schicken möchtest.
Kann ich gerne machen.
Sehr schön. Das kann ich dann auch gleich mit hochladen auf Insta, wenn ich das dann darf. Ja, sehr schön. Gibt es in deiner Laufbahn oder sagen wir mal, auf dem Stapel der Möglichkeiten, wenn du den hast? Der Ralf hat es so schön formuliert, den Stapel der Möglichkeiten, das finde ich immer ganz schön zu sagen so. Gibt es da noch Systeme, die du da liegen hast, die du oder im Kopf hast, die du spielen möchtest?
Das ist eine schwierige Frage.
Oh, die schwierige Frage kommt noch.
Also grundsätzlich fällt mir jetzt gerade nichts ein, ehrlich gesagt. Ich bin so jemand, der, wenn ihn was interessiert, dann besorge ich es mir und lese es zumindest mal an. Und versuche dann auch, wenn mich das packt, dann auch möglichst schnell irgendwo in irgendeine Runde reinzurutschen und das mal anzutesten. Da gibt es dann sicherlich auch immer wieder mal Ausfälle. Einer zum Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, weil ich irgendwie das auch jetzt bei dir hier im Podcast gehört habe. Vampire zum Beispiel, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich weiß, ihr habt da irgendwie in der Folge extrem drüber geschwärmt. Aber ich, das ist auch ein Setting, was mich so überhaupt nicht packt. Und ja, das habe ich einmal angespielt und das war nix. So.
Okay, ja gut, aber
Insofern weiß ich nicht, spontan würde mir jetzt kein System einfallen, wo ich denken würde, das muss ich unbedingt jetzt nochmal ausprobieren.
Ja, alles gut, ist ja auch völlig in Ordnung. Und das Vampire, ich glaube, ich weiß, welche Folge du meinst. Das ist die mit dem Michael, glaube ich.
Genau.
Genau, das ist zum Aufnahmezeitpunkt die aktuelle Folge, glaube ich. Da hatten wir darüber gesprochen, dass wir Vampire und Werwolf halt so mäßig spielen, zwei Kampagnen nebeneinander parallel laufen lassen und. Ja, ich weiß, das Setting interessiert mich schon, weil ich kann mir vorstellen, ich habe mich noch nie da reingelesen, also wahrscheinlich macht das auch ein anderer Spieler bei uns am Tisch, der sich das holt und das auch dann leitet, weil er da wohl Bock drauf hat. Aber ich stelle mir das sehr blutig vor und da habe ich auch mal Bock drauf. Also mal so ein richtiges, ja, Massaker-Abenteuer zu spielen, so ein auf den. Na? Hätte ich mal Lust drauf.
Ja, gut, Massaker kann man natürlich auch in anderen Welten machen.
Ja.
Also das ist ja auch immer so eine Frage, wie sich so eine Gruppe aufbaut und was so der Fokus der Gruppe dann auch ist, wie die spielen wollen. Und es gibt ja grundsätzlich immer irgendwie, wenn man eine Spielgruppe anfängt, dann irgendwie Session Zero und dass man dann erstmal irgendwie eine Art Gruppenvertrag irgendwie macht, was geht für jeden, wo sind ja No-Gos, welche Verbindlichkeiten hat man etc. pp. Und ja, ich habe das Glück, dass meine Spielgruppen, zumindest die in den letzten Jahren, da immer sehr ja, wie soll ich sagen, schmerzfrei waren. Weil ich als Spielleiter auch ja schon mich da nicht zurückhalten möchte. Also da finde ich einen gewissen Realismus schon auch ja, wichtig, um die Immersion da entsprechend
Ja.
ja, herzustellen.
Absolut, bin ich ganz bei dir. Wir haben bei uns aber tatsächlich einen Spieler am Tisch, der hat damals mit einem anderen Kumpel diese Gruppe quasi ins Leben gerufen. Ich habe es auch schon mal erzählt, glaube ich, im Rahmen des Podcasts. Der hat halt posttraumatische Belastungsstörung, weil der im Einsatz war. Und das wussten wir damals noch nicht. Das hat sich jetzt so nach und nach so rauskristallisiert. Und da muss ich als Spielleiter vorsichtig sein oder allgemein die Spielleitung, wenn er das nicht gerade macht. Ja, wir dürfen nicht zu tief ins Detail gehen, sagen wir es mal so. Ne, weil sonst fängt es an sein, und ich meine das auch um Gottes Willen, versteht mich da nicht falsch, aber dann fängt es halt an, dass er ja, glasige Augen kriegt und einfach nur noch geradeaus guckt und dann ist er da in seiner Szene gefangen. Wir am Tisch, ihr habt jetzt gerade vorhin, also ich muss mich dafür entschuldigen, ihr habt da so ein Lachen bei mir jetzt in der Stimme gerade gehört. Wir können da mittlerweile Scherze drüber machen. Er hat uns alles erzählt und so weiter und so fort. Also wir sind da fein mit. Er ist da fein mit. Ich kann da auch offen drüber sprechen. Das würde er selber auch tun, weiß ich ganz sicher. Der war auch schon zu Gast, also davon abgesehen. Ja, also wie gesagt, da wissen wir eben, wir sind damals einfach so reingestartet. Also da haben wir diese Charaktererstellung gemacht mit DSA, mit den Archetypen. Und dann ging's los. Da hat keiner gefragt, hat er nicht gefragt, ja, wie sieht's aus? Was wollt ihr, was wollt ihr nicht? Aber nee, mittlerweile.
Ja, auch klar, dass sowas, glaube ich, ergibt sich auch erst im Laufe der Jahre. Also als ich irgendwie als Teenager und dann junger Erwachsener, da hat vor den Gruppen nie irgendwer gefragt, ob es irgendwelche Triggerpunkte oder sonst irgendwas
gibt. Ja.
Niemanden interessiert, da ging's halt auf ins Abenteuer und aufs Maul und das war ganz selbstverständlich und ich glaube, hätte damals irgendwer gesagt, das ist mir jetzt aber zu heftig, hätte vermutlich Hohn und Spott geerntet, aber ist irgendwie nie dazu gekommen. So, aber ich bin da jetzt insofern auch ein bisschen, wie soll ich sagen, sensibler für das Thema, weil ich halt auch beruflich mit Traumatisierten zu tun habe als Therapeut und insofern achte ich da natürlich schon drauf. Und es gibt natürlich auch für mich persönlich gewisse die für mich auch ein No-Go sind. Also als vierfacher Familienvater schreibe ich mit Sicherheit keine Gewalt gegen Kinder zum Beispiel. Das kommt bei mir nicht vor. Wird nicht passieren.
So. Ganz bei mir genauso wenig. Bei mir ganz genauso wenig. Vielleicht weiß ich nicht, ob ich es mal als Triggerpunkt mal irgendwo einsetzen würde, dass da was sich anbahnt, weil das hatten wir jetzt aktuell auch gerade in der aktuellen Staffel, die wir spielen. Da waren kleine Kinder. Keine Ahnung, wie alt die jetzt waren. Also mein Charakter hat sich da nicht für interessiert, weil er halt eben keine Kinder hat, aber die waren da halt am Kämpfen gegen so Schwarzwasserwesen. Und dass da mich selber hat es schon ein bisschen angefressen. So. Ja. Aber das war jetzt noch nicht allzu schlimm, sagen wir es mal so. Ne?
Ja.
Nee, aber ich finde es ganz wichtig, gerade wenn man um diese Session Zero da mal eben einzuhaken, immer eigentlich ganz wichtig, wenn man gerade mit einer neuen Gruppe anfängt, ne? Dann, dass man sagt, so zwei, drei Punkte, die man unbedingt vermeiden möchte oder vielleicht nicht explizit ausspielen muss, sondern eher mal angeschnitten, so von wegen, die Tür geht jetzt zu und ihr macht da euer Ding, ne? Oder halt eben irgendwelche Tötungsszenen, dass sie nicht ganz ausgespielt werden, sondern das passiert dann einfach und jeder kann sich sein eigenes Bild machen. Also es ist schon wichtig, wie gesagt, gerade für neue Gruppen, vielleicht auch Einsteigergruppen in dem Sinne. Ist auch ganz viel mit Ausprobieren, ne? Das kommt auch noch dazu.
Ja, natürlich. Ja. Es ist halt auch so, also zum Beispiel meine DSA-Gruppe besteht nur aus Leuten, die ich inzwischen Jahrzehnte kenne. Das ist mehr oder weniger, also wir LARPen auch zusammen. Wir haben eine schwarze Auge-LARP-Gruppe.
Schön.
Insofern ist da natürlich auch ein ganz anderes Verständnis dafür da. Ja? Weiß ich auch genau, bei wem muss ich mit was aufpassen, wo kann ich einfach auch durchpreschen, sozusagen thematisch.
Ja.
Das ist natürlich ganz komfortabel, die Situation.
Du hast gerade gesagt, du hast eine DSA-Gruppe. Hast du noch mehr Gruppen so nebenbei am Laufen, oder?
Also die DSA-Gruppe, da bin ich Spielleiter. Dann habe ich noch eine Warhammer-Gruppe, da bin ich auch Spielleiter. Und eine verbotene Lande-Gruppe, wo ich als Spieler dabei bin.
Okay.
Und prognostisch planen wir eigentlich auch aktuell noch eine D&D-Gruppe, aber da ist es aus Zeitgründen irgendwie noch nicht zugekommen.
Ja, die Zeit ist immer schwierig, ne?
Ja, ja.
Das ist leider immer so. Wenn ich die Zeit hätte, dann würde ich auch zwei Gruppen mehr machen, einfach weil ich Bock habe zu leiten, vor allem auch mich auszuprobieren. Mhm. Und ich spiele auch unheimlich gerne. Wie sieht's bei dir aus? Eher Spiel leiten oder spielen?
Auch das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin...
Ich mache das hier nicht zum ersten Mal.
Ich bin gerne Spielleiter, weil ich jemand bin, der gerne Geschichten erzählt. Mhm. Und insofern mir das natürlich auch liegt und ich habe auch Freude daran, irgendwie sowas vorzubereiten, mir da Plots auszudenken, beziehungsweise auch, wenn wir... wir Kaufabenteuer spielen, das entsprechend irgendwie auch mit der Gruppenlore, sage ich jetzt mal, zu verknüpfen. Da entsprechend auch Karten zeichnen, alles Mögliche. Da habe ich einfach eine Menge Freude dran. Und ich merke halt, wenn ich nur Spieler bin, immer wieder gibt es so Situationen, wo ich ungeduldig werde. Mhm. Und wo ich irgendwie dann mit der Situation, dass mein Charakter irgendwie da in der Situation vielleicht nicht alles weiß und alle Hintergründe sofort ergründen kann, dass ich da unzufrieden mit werde.
Ja, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Mein aktueller Charakter ist genauso, der ist ein bisschen... Der ist halt schon alt, der hat vieles schon gesehen. Ist immer noch mein erster DSA-Charakter. Der hat auch nicht mehr so viel Bock. Mhm. Der ist halt jetzt mehr oder weniger so reingestolpert in dieses Abenteuer, sagen wir es mal so. Und der wird auch sehr schnell ungeduldig. Mhm. Der haut den neuen, also wir haben jetzt zum Beispiel einen neuen Spieler, der ist auch schon 3 Jahre jetzt schon fast dabei. Aber der spielt das erste Mal DSA so richtig. Und der ist halt so der Neuling und auch sein Charakter, den er spielt, ist halt sehr langsam, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, und dann haue ich ihn meistens immer so ein bisschen auf den Finger, dass er mal in der Pötte kommen soll. Ja. Wie gesagt, der hat keine Zeit mehr, der ist halt schon alt.
Ja, ja. Ja.
Glasil Bornstedt. Ne? Wo wir gerade bei Charakteren sind, also bei meinem Charakter. Was war denn dein erster Charakter?
Mein erster Charakter war, glaube ich, ein Elf bei DSA 1. Also, dazu muss man wissen, dass ich, wenn es eine Sache gibt, die sich durch diese 40 Jahre Rollenspielkarriere durchziehen, dann, dass mir in fast allen Systemen magiebegabte Charaktere eigentlich gegen den Strich gehen und dass mir mit den Zauberregeln meistens alles viel zu kompliziert ist. So für im Spiel. Und bei DSA 1 war es aber damals so irgendwie natürlich so als noch sehr junger Teenager wollte man halt schon zaubern, aber irgendwie bei DSA war es halt schon immer so, wenn du Zauberer bist, kannst du halt keine Waffe führen. Und der Elf war da damals mehr oder weniger so die eierlegende Wollmilchsau. Der durfte eine Lederrüstung tragen, der durfte ein Schwert führen und hatte halt nicht die komplette Range an Zaubern, aber so eine gute Handvoll, mit denen man auch ganz gut arbeiten konnte. Und das ist natürlich irgendwie so ein Power-Gaming-Ansatz, den man aber vielleicht einem Elfjährigen auch verzeihen kann.
Ja, okay.
Das war damals, das war mein erster Charakter, aber frag mich nicht mehr, wie der hieß. So. Und dann mein nächster Charakter, den ich unter DSA 2 dann erstellt habe, das war dann schon irgendwie ein Händler, der dann unter DSA 3 auch von mir konvertiert wurde zu einem Fexgeweihten und eine sehr, sehr lange Karriere dann hinter sich gebracht hat.
Spannend. Sehr spannend.
Und der ein bisschen auch die tatsächlich die Grundlage zu meinem LARP-Charakter gelegt hat, den ich bis heute spiele.
Mhm. Ja, cool. Schön. Kommt gut voran. Kommen wir einfach mal zur letzten Frage. Wir können bestimmt gleich noch über ganz, ganz viel Gedöns sprechen. Was ziehst du aus dem Rollenspiel? Beziehungsweise, oder was macht es für dich so besonders?
Macht es für mich besonders?
Das ist jetzt die schwere Frage.
Ja, wobei so schwer finde ich die eigentlich gar nicht. Das ist auf jeden Fall für mich definitiv Eskapismus. Da muss ich auch gar nicht irgendwie um den heißen Brei drum reden. Das habe ich gerade während der Pandemie gemerkt. Seitdem ist die DSA-Runde auch online. Einfach mal wirklich die reale Welt komplett beiseite schieben zu können für die paar Stunden, die man dann irgendwie spielt. Und ich nur auf eine Welt zu konzentrieren, auf eine Realität zu konzentrieren, die in Anführungszeichen schön ist und nicht so diesen negativen Impact hat, den die Realität halt manchmal hat. Und zu Pandemiezeiten ja auch wirklich für fast jeden hatte.
Ja, absolut. Ach man, jetzt hatte ich gerade was im Kopf. Gibt's doch gar nicht, ist weg.
Das geht mir so oft so.
Ach, das gibt's doch jetzt gar nicht. Es ist doch nicht zu fassen. Das gibt's doch jetzt nicht, das ist doch jetzt wohl... Ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf, jetzt ist er weg.
Ging es ums Online-Spielen, weil ich das erwähnt habe, oder?
Online haben wir auch gespielt, ja. Damals. Ich komme nicht mehr drauf. Ist weg. Das gibt's doch gar nicht. Das ist mir ja wohl noch nie passiert. Irgendwann ist immer das erste Mal. Gut, vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. Was? Du hast deine Charaktere erwähnt, einen Elf und einen jetzt aktuellen Fexgeweihten. Ach Gott.
Ja, wobei ich diesen Fexgeweihten, wie gesagt, also das ist, war damals zu DSA 3 Zeiten. Zu 4.1 habe ich den schon gar nicht mehr konvertiert, wobei ich auch zugeben muss, dass ich 4.1 sehr selten gespielt habe. Mehr oder weniger bin ich von 3 direkt auf Edition 5 dann umgeschwenkt. Einen richtigen Charakter bei DSA habe ich momentan gerade nicht, weil ich da jetzt seit Jahren eigentlich mit Leiten beschäftigt bin. Ich habe zwar immer so ein paar NSCs, die ich bevorzugt irgendwie dann mal einsetze oder mitlaufen lasse, aber einen richtigen eigenen DSA-Charakter habe ich momentan gar nicht.
Ah, okay, ja gut, wenn man leitet, dann hat man mehrere Charaktere zu bedienen.
Ja.
Das ist ja so. Hast du eine schöne oder eine witzige Anekdote aus den 40 Jahren Rollenspieler-Business?
Das ist so als spontane Frage.
Ja, das heißt, es sind immer spontane Fragen hier.
Aber kann ich so spontan auch gar nicht so beantworten. Also was zum Beispiel in meiner DSA-Gruppe ein Running Gag ist, dass immer wenn irgendwas Bestimmtes gebraucht wird, keine Ahnung, ein Seil, ein Zelt, eine Fackel, irgendwas, und irgendeiner aus meiner Gruppe und sagt dann, das ist bestimmt Teil des Wildnispakets. Das ist so ein Running Gag irgendwie. Und das, da müssen dann auch inzwischen immer alle lachen. Ja, aber ansonsten fällt mir da jetzt spontan nicht wirklich was ein.
Ja, aber das ist dann immer so, ja, ist das schon fast eine Hausregel, wenn man so will. Das ist doch Teil des Wildnispaketes. Ja, 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 komm.
Ne? Ja. Ja, das ist aber auch so. Ich finde, da muss man als Spielleiter dann auch immer mal fünfe gerade sein lassen. Also wenn irgendwie der Fortlauf des Abenteuers an irgendeinem blöden Seil oder irgendeiner blöden Fackel hängt, dann bist der Letzte, der dann sagt, oh, das hast du aber nicht dabei. Und dann,
ja,
gut, dann hast du das halt irgendwie im Rucksack.
Man spielt ja auch nicht. Oh, Entschuldigung. War ein langer Tag. War viel draußen. Mhm. Man spielt ja auch als Spielleiter so ein bisschen mit der Gruppe und nicht immer gegen die Gruppe, ne? Das darf man ja. Man will ja auch die Geschichte ein bisschen vorantreiben. Man will ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Gerade wenn man, so wie wir spielen, wöchentlich, dass man dann sagt, so, komm, wir haben heute Abend 1,5-2 Stunden und wir können auch ein bisschen mehr schaffen als das, was wir letzte Woche geschafft haben. Na, und dann spielt man als Spielleiter auch mal mit den Charakteren und nicht unbedingt gegen die. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen.
Naja gut, das ist eh was man, oder was ich zumindest im Laufe der Jahre mir natürlich auch so ein bisschen drauf geschafft habe. Ja? Also ich meine, dieses Selbstverständnis, dass man als Spielleiter immer zusehen sollte, dass die Gruppe Spaß hat, ja, und also ich hab einmal so Ausbildungszeiten eine Gruppe in Kassel gehabt, da hatte ich einen Spielleiter, der sich wie ein kleiner König aufgeführt hat. Mhm. Und das war irgendwann einfach nicht mehr schön, ja. Und dann ist die Gruppe natürlich auch kaputt gegangen da dran. Es geht immer darum, alle sollen Spaß haben. Das ist für mich immer die Maxime. Und auch wenn ich merke, dass irgendwas schräg läuft und das irgendwie nicht angenommen wird, dann muss ich als Spielleiter gucken, dass ich das irgendwie in eine andere Bahn lenke, dass wieder alle Spaß haben. Es bringt überhaupt nichts, wenn ich der Meinung bin, irgendwie, ich muss jetzt meine Ideen oder meinen Willen durchsetzen. Das bringt überhaupt nichts. Da gibt's nur Frust. Und also das ist mir auch echt wichtig.
Ja.
Dann auch wieder den Aspekt, weil du eben nach Anekdoten gefragt hast, irgendwie wie soll ich sagen, unwillkommenen Würfelergebnissen oder so, kriege ich dann auch schon mal irgendwie an den Kopf geworfen, oh, das ist doch Spielleiterwillkür, aber da kann man dann gemeinsam drüber lachen und die Würfel sind halt so gefallen, wie sie gefallen sind. Aber ja, man muss als Spielleiter immer im Sinne der Gruppe handeln, dass irgendwie die Geschichte cool wird und alle Spaß haben.
Gab es mal eine Situation bei dir als Spielleiter, wo du gesagt hast, ach scheiße, wenn die Würfel mal anders gefallen? Egal in welcher Hinsicht. Also ob das jetzt ein Schadenswurf war, den du ausgewürfelt hast und der Charakter ist daran gestorben oder ähnliches. Also ganz egal was.
Ich habe mal, als wir da angefangen haben, online zu spielen zu Beginn der Pandemie, habe ich einen NSC gehabt, eine Torwalerin, die ich quasi mit der Gruppe habe mitlaufen lassen, um so ein bisschen zu steuern. Und irgendwann hatte ich aber das Gefühl, irgendwie, das wird mir jetzt auch zu stressig, quasi einen Charakter dauerhaft noch zusätzlich zum Spielleiten zu spielen. Und wollte diese Torwalerin dann über eine Klinge springen lassen. So, wollte die halt einfach sterben lassen, damit die raus ist. Und ich habe das nicht hingekriegt, weil meine Gruppe tatsächlich eigentlich, egal was ich versucht habe als Spielleiter, um diesen Charakter umzubringen, die sind immer irgendwie dazwischen gegrätscht und haben das verhindert. Schlussendlich. Warte mal, wie war denn das? Ich glaube, ich habe sie dann sich verlieben lassen und mit irgendwem weggeschickt. Aber umbringen hat nicht funktioniert.
Das ist sehr schön. Da haben wir doch die lustige Anekdote.
Ja, so gesehen.
Na? Ja, das ist wirklich so. Es gibt teilweise, also aus meiner Erfahrung, gibt es tatsächlich mal so hier oder den einen oder anderen Würfelwurf, wo du sagst, ach Mann, wäre der jetzt anders gewesen? Warum? Na, aber wie du schon sagst, die Würfel sind gefallen und die Würfel entscheiden dann ja letztendlich auch. Ist einfach, es ist halt wie es ist, sagen wir bei uns im Norden immer so schön. Es ist wie es ist, ne?
Ja, ich meine, klar, es gibt immer wieder Situationen, was weiß ich, wenn du irgendwie einen Kampf eingestreut hast und das in deiner Planung eigentlich nur ein kleines Scharmützel und dann geht's halt weiter und dann aber leider irgendwie die Würfel so fallen, dass dieser Kampf sich endlos in die Länge zieht. Das ist halt schon was dann irgendwann nervt, ne? Das ist ganz klar.
Absolut.
Muss man dann manchmal vielleicht auch als Spielleiter mit einem beim verdeckten Würfeln dann irgendwie auch mal fünfe gerade sein lassen und dann ist die Parade, die der Würfel eigentlich anzeigt, dann halt leider nicht geschafft und damit der Gegner dann erledigt oder so. Weil
so kann ich mich auch nicht von freisprechen, habe ich auch schon mal gemacht in einer Runde. Da zog sich der Kampf auch so elendig lange und dann hat er mal einen Hit abbekommen, weil er hat auch sonst immer nur pariert und wie gesagt, du willst Spaß haben und ein elendig langer Kampf ist auch irgendwann kein Spaß mehr.
Ja.
Und das ist so.
Ne? Wobei man natürlich auch sagen muss, da ist gerade das schwarze Auge, was das Kämpfen angeht, auch sehr langwierig. Also ich bin kein großer Fan des Kampfsystems beim DSA und kommt auch meiner Art des Spielleitens nicht sehr entgegen, weil ich eher einen narrativen Ansatz verfolge und nicht so jemand bin, der irgendwie alle 2 Minuten die Würfel rollen lassen muss.
Ja, der geneigte Zuhörer wird wissen, dass ich von dem Würfelsystem an sich von DSA nicht relativ viel halte, weil ich bin, eher der Geschichtenerzähler. Also ich möchte der Geschichte vorankommen. Und ich finde immer diese 3 Würfelproben ziehen einen ordentlich raus. Dann mit diesem ganzen THW rumgerechne und so.
Ja, wobei,
ja.
So wenig ich Fan des Kampfsystems bin, bin ich eigentlich schon ein Fan des Talentsystems bei DSA. Ich finde die 3W20-Probe plus den Talentwert eigentlich, wenn man das einmal drin hat, und das ist ja tatsächlich auch seit DSA 2 so, sehr intuitiv und ich finde, man kann dadurch irgendwie die Sachen gut abbilden. Das finde ich zum Beispiel bei D&D, / Pathfinder irgendwie, finde ich das alles nicht so doll gelöst.
Ja gut, das ist aber, wie gesagt, es ist Geschmackssache, das muss man ganz, ganz oben als Überschrift halt eben drüber schreiben. Es ist Geschmackssache. Ich mag die Welt von DSA unheimlich gerne. Ich spiele meinen Charakter unheimlich gerne in der Welt. So viel dazu. Also ich bin dann lieber so der die Geschichten erzählt. Bin dann eher bei Cthulhu oder jetzt demnächst wird es City of Mist sein, was mich sehr, sehr angeregt hat, da eine Geschichte zu schreiben, das auch zu leiten. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich spiele auch. Ich habe jetzt gerade heute das Intro fertig für den Stream. Und aber das sind so diese Erzählrollenspiele, die liegen mir tatsächlich mehr, weil man da, finde ich, ich merke da mehr Fortschritt. Also ich weiß, ich kann die Spieler auch mal laufen lassen. Die können sich eine Stunde unterhalten und es passiert die ganze Zeit irgendwas. Ne? Und ich sage es ja nicht.
Das geht mir ganz genauso. Also das mag ich auch lieber, wenn irgendwie die Geschichte aus der Interaktion heraus weiterläuft und ich quasi nur Auge und Ohr in der Welt bin als Spielleiter und ja, die Würfel nicht so oft rollen müssen.
Ich habe beispielsweise zu Halloween spielen wir immer ein Horrorspiel. In der Vergangenheit war es immer Cthulhu. Und jetzt, da dieses Jahr einer nicht konnte von der festen Runde, haben wir ein anderes System ausprobiert, welches ich auch im Rahmen dieses Podcasts kennengelernt habe: Ten Candles. Ein absolut geiles System mit den 10 Kerzen auf dem Tisch, und bei einem Fehlschlag geht eine Kerze aus in einem abgedunkelten Raum. Also wirklich ganz, ganz klasse. Und hätte ich an diesem Abend einen Preis für die beste, für die beste Rollenspiel vergeben können, hätten alle eingekriegt. Weil da hat man mal gesehen, die haben wirklich, die waren in ihrer Rolle drin und haben gespielt. Und das fand ich halt so faszinierend, weil es waren ja so wenig Würfelproben nötig und teilweise auch sehr gut geschafft sogar. Bei einer 6 ist die Probe automatisch geschafft. Du fängst mit 10 Würfeln an und bei jedem Fehlschlag geht ein Würfel weg, eine Kerze geht aus. Und also wirklich absolut faszinierendes System. Und wie gesagt, das war eine rollenspielerische, ja, Meisterleistung, würde ich schon fast sagen, von den Spielern. Also das war wirklich ganz, ganz faszinierend, wie die das da gelöst haben. Ich meine, sind am Ende eh alle gestorben, weil das ist mal leider im System so vorgegeben. Aber es war sehr, sehr schönes Rollenspiel an dem Tisch, an dem Abend. Das war sehr cool.
Das ist ja unterm Strich auch einer der Gründe, warum ich irgendwann mit dem Live-Rollenspiel angefangen habe. Weil da bist du gezwungen, dich komplett auf deinen Charakter einzulassen und den halt zu spielen, ohne irgendwelche Werte im Hinterkopf zu haben, ohne irgendwelches Gewürfel oder sonst irgendwas, sondern du stehst halt als der, den du verkörperst in der Situation und musst dich halt auf diese Situation einlassen. Und ist dann auch egal, ob du irgendwie kämpfen musst oder irgendein Rätsel lösen musst oder nur Smalltalk betreiben musst oder was auch immer gerade die Situation hergibt. Aber ist halt tatsächlich diese Immersion, die eigentlich für mich den Reiz ausmacht. So. Und ja, deswegen habe ich irgendwann mit Live-Rollenspiel angefangen und bin da ja auch nach wie vor ein großer Fan von.
Kann ich nur so unterschreiben, kann ich nur so bestätigen. Es ist ganz, ganz faszinierend. Das Ganze. Allgemein, Pen and Paper, ich glaube, da sind wir uns einig, ist ein unfassbar schönes Hobby. Ja, abzutauchen, du hast es gerade schon erwähnt, abzutauchen in eine andere Welt, mal nicht an die reale Welt, keine Konsequenzen für die reale Welt zu tragen, in dem Sinne. Es hat keine Auswirkung darauf. Wenn ich meinen besten Kumpel vors Bein pisse so gesehen im Spiel, das nimmt er mir als mein Kumpel nicht übel, ne? So, das ist gab schon einige Situationen, wo ich ihn hätte von der Klippe stürzen wollen und so weiter und so fort. Und ja, das sind dann aber so Sachen, das ist halt, das sind die Charaktere, ne? Das ist, nimmt man einem nicht übel.
Gerade Konfliktspiel ist ja großartig. Ja, also das ist ja auch das Schöne am Rollenspiel, dass man wirklich in diesem geschützten Rahmen einfach ist und Dinge ausprobieren kann, sich selbst ausprobieren kann, da auch ein bisschen das Gegenüber irgendwie herausfordern kann. Also also auch um nochmal auf deine Frage vorhin zurückzukommen, was einem das Rollenspiel so gibt. Das ist halt wirklich auch dieses Eskapismus auf der anderen Seite und auf der anderen Seite wirklich, dass man ja sich in ganz vielen Rollen und ganz vielen möglichen Entscheidungen oder Reaktionen auf Situationen einfach ausprobieren kann.
Ja, ganz genau. Das ist, ich habe beispielsweise auch einfach aus diesem Rollenspiel aus den letzten 8 Jahren gelernt, mich ein bisschen, ich sag jetzt mal, gewählter auszudrücken. Ja, weil man einfach, wenn du in Game oder im Spiel irgendwie was Falsches sagt, dann kommt daraus eine Konsequenz. Also sowieso immer, aber gerade wenn man spricht und wenn man eigentlich so eine Situation verbal irgendwie lösen möchte und es dann doch nicht klappt und man dann im Nachgespräch bespricht, was da nicht geklappt hat, ne? Und das habe ich tatsächlich daraus gelernt, mich so ein bisschen, wie gesagt, gewählter auszudrücken.
Ja.
Wie gesagt, so viel dazu, was ich daraus ziehe aus dem Rollenspiel und auch noch ganz viele andere Sachen, die Freundschaft, also die man da jetzt aufgebaut hat über die Jahre. Zwei von denen von der Anfangsrunde kannte ich gar nicht. Mittlerweile kann ich einen auf jeden Fall oder beide sogar, die ich da nicht kannte, zu meinen besten Freunden zählen. Also man schweißt da schon krass zusammen. Also das muss man auch dazu sagen, ne?
Ja, auch da wieder das, was ich auch vorhin schon sagte in Bezug auf DSA und dieses Gefühl, da irgendwie so eine zweite Lebensgeschichte zu haben. Das ist ja, also das merke ich auch gerade an der DSA-Gruppe, weil die jetzt auch schon wirklich seit Jahren kontinuierlich besteht. Diese gemeinsame Geschichte schweißt einen ja auch zusammen. Ja, und auch so dieses, wenn man sich dann außerhalb der Runde irgendwie trifft und unterhält und irgendwie dann im Gespräch auf tolle, epische Situationen, die man zusammen irgendwie im Rollenspiel erlebt hat, dann kommt, das ist schon eine sehr intensive Basis für Freundschaften, finde ich.
Absolut. Bin ich ganz bei dir. Das sind, glaube ich, das sind sehr schöne letzte Worte. Das kann man, glaube ich, einfach mal so stehen lassen. Olaf, es war mir ein Vergnügen. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenlernen zu dürfen. Und würde mich auch freuen, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben. Irgendwo auch ganz oberflächlich vielleicht nur, das wird mir ja schon fast reichen. Kann auch mal sein, dass ich dich mal anschreibe oder du sagst, hey, ich habe noch was zu erzählen. Immer herzlich eingeladen.
Zu erzählen habe ich leider immer was, das Problem.
Ja, aber dafür reicht jetzt die Zeit nicht mehr, deswegen.
Nee, klar.
Na? Nein, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch und ich hoffe natürlich auch den Zuhörern da draußen. Ich habe soweit nichts mehr zu sagen. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
Nein.
Gut. Sehr gut. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende da draußen und eine sonst dann auch immer die Folge hört, einen schönen Start in die Woche. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao.